Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 73. Heute werden wir ein beliebtes Prüfungsthema vertiefen, die Lungenembolie. Aber zunächst einige wundervolle organisatorische Dinge. 3 weitere Coaches sind keine Coaches mehr, sondern frisch gebackene Heilpraktikerinnen. Uli hat es in München geschafft, Annika in Hannover und Salome in Berlin. Yeah, yeah, yeah! Herzlichen Glückwunsch euch dreien zu eurer bestandenen Prüfung. Hört ihr unseren Applaus? Wir freuen uns alle mit euch und wünschen euch einen tollen Weg, wo auch immer er euch noch hinführen wird. Und von mir persönlich, lieben Dank für euer Vertrauen in mich als Coach. Es war eine tolle Zeit mit euch. Und Uli, herzlichen Dank für den tollen Blumenstrauß. Und natürlich auch deine ultralieben Worte. Ich war so gerührt. Und ich werde dich sehr vermissen. Also, danke. An dieser Stelle vielleicht auch noch ein Hinweis für neue Interessenten. Denn wenn ihr vorhabt, euch coachen zu lassen, dann bitte wartet nicht so lange. Es ist besser für euch, früh mit dem Training anzufangen und lieber dann in größeren Abständen vielleicht zu starten, als kurz vor der Prüfung oder gar nach der schriftlichen Prüfung zu kommen. Denn du kannst dann wichtige Tipps aus den ersten Stunden direkt in dein Lernen einbringen und umsetzen und so dann automatisieren, so dass du es dann bis zur Prüfung im Schlaf kannst. Ja, und falls du Interesse hast, du kannst ein kostenloses Kennenlerngespräch gerne auf meiner Homepage buchen. Falls du die noch nicht kennst, einmal zum Mitschreiben www.tanjas-naturheilkunde.com. So, und jetzt herzlich willkommen neue Wissensreiseunterstützer. Dina, Patrick, Oksana, Anna, Christine und Isabella. Ich freue mich riesig, dass ihr nun auch dabei seid und ich die ein oder den anderen von euch bald beim nächsten Treffen kennenlernen darf. Vielleicht ja schon nächsten Montag. Also, herzlich willkommen und lieben Dank für eure Unterstützung. Möchtest auch du, dass die Wissensreise weitergeht und du noch viele neue Folgen bekommst? Dann schau doch mal bei Steady vorbei. Vielleicht findest auch du ein passendes Paket. Okay, eine letzte Sache, weil ich immer wieder einzeln gefragt werde. Ja, die Wissensreise-Etappe zum Thema Psyche kann noch gebucht werden. Schau bei Interesse gern auf der Homepage vorbei oder schreib mir eine E-Mail. Und jetzt beginnen wir mit der Kurzwiederholung. Was ist eine Pneumonie? Bei einer Pneumonie ist der Alveolarraum und oder das Interstitium der Lunge entzündet, meist durch Erreger wie zum Beispiel Pneumokokken. Welche Erreger kennst du für eine typische Pneumonie? Sie wird vor allem durch Bakterien ausgelöst wie Streptococcus pneumoniae, also die Pneumokokken, Haemophilus influenzae und Staphylococcus aureus. Welche Pneumonieform löst Chlamydia psittaci aus? Die atypische Pneumonie. Wo steckst du den Erreger Pneumocystis jirovecii hin? Es handelt sich um einen Pilz, der bei 50% der Patienten die erste Erkrankung im AIDS-Stadium ist. Bei welcher Art von Pneumonie kannst du die typischen Befunde in der Diagnostik feststellen? Bei der Lobär- bzw. Lappenpneumonie. Wie heißt die Pneumonie, die im Krankenhaus erworben wurde? Nosokomiale Pneumonie. Welche Symptome gehören zu einer typischen Pneumonie? Plötzlicher Schüttelfrost mit Kontinuafieber von 41 Grad über eine Woche. Schweres Krankheitsgefühl. Husten mit pflaumenkompottartigem Auswurf. Brustschmerzen und Atemnot. Nach circa einer Woche kommt es zur kritischen Entfieberung. Kriegst du die vier Stadien der Lobert-Pneumonie auch noch zusammen? Erster Tag, Anschoppung. Zweiter, dritter Tag, rote Hepatisation. Vierter bis achter Tag, grau-gelbe Hepatisation. Und ab dem neunten Tag dann die Lyse, die Auflösung. Jetzt mal etwas schwieriger. Eine Frage aus einer aktuellen mündlichen Prüfung. Wie kannst du eine akute Bronchitis von einer Lungenentzündung unterscheiden? Ja, obwohl die Bronchitis meist durch Viren verursacht wird und die Pneumonie eben oft durch Bakterien, sind die beiden Erkrankungen von der Symptomatik her nicht so ganz sicher zu unterscheiden. Beide zeigen Atembeschwerden und Husten. Natürlich, wenn es eine Lobert-Pneumonie ist, so eine klassische Lobert-Pneumonie, wie wir sie in der Theorie lernen, dann würde man wahrscheinlich noch eitrigen, blutigen Auswurf haben, ein sehr, sehr schlechtes Gefühl, also ein starkes Krankheitsgefühl, hohes Fieber und so weiter. Aber es könnte sich ja auch um eine atypische Pneumonie handeln. Und dann ist die Unterscheidung wirklich schwierig. Vielleicht kann dann sogar erst eine Röntgenaufnahme eine sichere Diagnose liefern. Als wie gefährlich schätzt du eine Pneumonie ein? Es gibt Komplikationen wie eine respiratorische Insuffizienz, ein Pleuraempyem und eine Sepsis. Die Letalität liegt sehr hoch, also ist eine Pneumonie auf jeden Fall als gefährlich einzuordnen. Und jetzt noch so ein bisschen was zur Diagnostik. Wie ist denn der Stimmfremitus bei der Lobert-Pneumonie? Der ist über den betroffenen Lappen verstärkt. Und was ist mit der Perkussion? Über den betroffenen Lappen hörst du einen abgeschwächten, also hyposonoren Klopfschall. Es ist ja weniger Luft vorhanden. Welche beiden Atemauffälligkeiten hörst du? Das typische Knisterrasseln und Bronchialatmen über dem Lungengewebe. Und nun eine letzte Frage. Wie kannst du als Heilpraktiker oder Heilpraktikerin einem Patienten mit Verdacht auf Lungenentzündung helfen? Gar nicht. Denn es könnte sich um einen Erreger aus § 7 und oder eine Erkrankung aus § 6 handeln, sodass wir gemäß § 24 Behandlungsverbot haben. Gut. Damit kommen wir zum heutigen Thema, nämlich zur Lungenembolie. Was ist eigentlich eine Lungenembolie? Ganz kurz könnte man sagen, bei einer Lungenembolie wird eine Lungenarterie durch einen Embolus verschlossen. Was sind die Ursachen dafür? Die häufigste Ursache für eine Lungenembolie ist ein Blutgerinnsel, das sich aus tiefen Venenthrombosen löst und durch den Blutkreislauf zur Lunge gelangt. Am häufigsten ist hier die Bein- oder Beckenvenenthrombose. Es gibt auch andere, aber sehr seltene Ursachen, nämlich Luft- oder Fettembolien. Das könnte zum Beispiel nach Verletzungen auftreten, also dass einfach Fettmark aus dem Knochenmark austritt bei einer Fraktur oder auch nach Operationen zum Beispiel. Schauen wir uns mal ganz genau die Patho an. Denn in deinem Kopf gibt es vielleicht schon seit der Definition eine Frage, nämlich welche Arterien sind denn gemeint? Die Vasa publica oder die Vasa privata? Und falls dir das jetzt nichts mehr sagt, dann hör gern nochmal in Folge 59 rein. Du hast ja gerade gehört, dass die häufigste Ursache die Phlebothrombose bzw. tiefe Beinvenen- oder auch Beckenvenenthrombose ist. Betroffene Venen sind hier vor allem die Kniekehlenvene. Sag mal eben, wie heißt die in der Fachsprache? Genau, Vena poplitea. Außerdem die Oberschenkelvene, Vena femoralis und die Beckenvene, Vena iliaca. Jetzt kommt ein kleiner Fakt am Rande für die Nerdies. Macht es denn einen Unterschied, ob wir über das rechte oder das linke Bein nachdenken? Ja, wenn ich so frage, dann wahrscheinlich ja. Thrombosen sind wahrscheinlicher am linken Bein. denn der Abfluss ist am linken Bein etwas erschwert. Das liegt an einer Überkreuzung, nämlich einer Überkreuzung einer Beckenarterie und einer Beckenvene. Ganz genau ist es so, dass die rechte Arteria iliaca communis über die linke Vena iliaca communis kreuzt, sodass also die linke gemeinsame Beckenvene etwas komprimiert wird. Und außerdem, Vorsicht, jetzt wird's noch nerdiger, es gibt einen sogenannten Venensporn, eine Endothelveränderung im Hohlraum der linken Beckenvene. Und die gibt es wohl bei ca. 20% der Erwachsenen. Das heißt also, der Raum innerhalb der Vene ist dadurch auch noch eingeschränkt. Deshalb also Thrombosen eher am linken Bein. Okay, Nerdwissen wieder aus. Nehmen wir also als Beispiel einen Thrombus in der Vena poplitea. Wenn sich hiervon ein Stück löst, wo schwimmt es dann hin? Und jetzt drück gerne mal auf Pause und überlege, auf welchem Weg und warum der Embolus bis zur Lunge fließt. Nutze dazu sowohl die deutschen als auch die Fachbegriffe. Ich nutze jetzt nur mal die Fachbegriffe, damit es nicht zu lang wird. Der Embolus schwimmt zunächst in die Vena femoralis, dann in die Vena iliaca, in die Vena cava inferior und von hier aus in das Atrium dextrum. Wenn du dir die Gefäße jetzt nochmal vorstellst, dann wird das Lumen immer weiter. Das heißt, der Embolus bleibt nirgends stecken, sondern er hat Platz, weiter zu schwimmen. Vom Atrium dextrum geht es weiter über die Tricuspidalklappe in den Ventriculus dexter und nun über die Pulmonalklappe in den Truncus pulmonalis. Jetzt ist die Stelle gekommen, ab der es im wahrsten Sinne des Wortes eng bzw. enger wird. Die Lungenarterien, also die Arteriae pulmonalis, die verzweigen sich nämlich in immer kleiner werdende Arterien, also die Arteriae lobaris und dann in die Arteriae segmentalis. Das Lumen wird immer enger und je nachdem, wie groß der Embolus ist, wird er hier irgendwo stecken bleiben. Das ist dann die Lungenembolie. Gut, wenn wir als Hauptursache eine Venenthrombose haben, dann müssen wir jetzt nochmal überlegen, okay, warum kriegt jemand denn eine Venenthrombose? Was sind die Risikofaktoren hierfür? Genau, das ist die Virchow-Trias. Und die kennst du hoffentlich noch aus dem Thema Kreislauf. Zumindest dumpf im Hinterkopf. Immer gern gefragt, deshalb hier als Wiederholung. Welche drei Ursachen lösen gemäß der Virchow-Trias eine Thrombose aus? Schädigung des Gefäßendothels, Verlangsamung der Blutströmungsgeschwindigkeit und Veränderung der Blutzusammensetzung. Und jetzt könntest du zu jedem Punkt noch überlegen, wann eine solche Ursache denn auftritt. Also, wann wird zum Beispiel das Gefäßendothel verletzt? Wann gibt es einen Schaden? Naja, beispielsweise, wenn Entzündungen stattfinden. Die Verlangsamung der Blutströmungsgeschwindigkeit, hier könnte man sich also auch fragen, wann fließt das Blut langsamer? Man spricht hier auch von Stase. Das wäre der Fall bei Varizen zum Beispiel oder bei äußerem Druck auf Extremitäten. Oder auch sehr oft bei Immobilisation. Deshalb wird ja im Krankenhaus auch Heparin gespritzt, um einfach bei längerer Bettruhe eine Thrombose zu verhindern. In der Anamnese fragst du also immer gezielt nach, zum Beispiel nach Langstreckenflügen oder auch nach langer Bettruhe, zum Beispiel aufgrund einer OP. Ja, und mit Veränderung der Blutzusammensetzung meint man die verstärkte Neigung zur Gerinnung, also die Hyperkoagulabilität. Weitere Risikofaktoren sind Adipositas, Alter über 60, Östrogentherapie und natürlich potenziert in Kombination mit Rauchen, wobei man das dann auch wieder zur Veränderung der Blutzusammensetzung packen könnte. Und auch, Achtung, jetzt wird's wieder nerdy, Antiphospholipid-Syndrom. Also das erzähle ich jetzt nur, weil ich es zufällig gestern bei Good Doctor gesehen habe. Es handelt sich hier um eine Thrombophilie, also die Menschen haben zu viele Thrombozyten aufgrund einer Autoimmunerkrankung. Und das führt natürlich zu einem erhöhten Thromboserisiko. Falls du jetzt neugierig bist, in der Serie ging es um eine Schwangere, die in der Schwangerschaft einen Tumor hatte, der entfernt werden sollte. Und schon beim ersten Versuch kam es sofort zum Herzinfarkt. Durch ein Gerinnsel. Ja, vielleicht hast du die Folge ja auch gesehen oder du schaust mal rein. Gut, jetzt weißt du also, wo eine solche Lungenembolie herkommen kann. Schauen wir uns mal die Symptome an. Natürlich hängt es davon ab, wie groß das Gerinnsel ist und wie groß das dadurch betroffene Lungengebiet ist. Generell gibt es aber häufig folgende Symptome, die dich auch in Prüfungsfällen an eine Lungenembolie denken lassen sollten. Es geht um plötzlich auftretende Atemnot und vor allem also Tachypnoe, der Patient atmet schneller, und auch Dyspnoe, eine erschwerte Atmung. Zum Beispiel nach dem morgendlichen Aufstehen, wenn sich also dann zum Beispiel der Thrombus aus der Beinvene gelöst hat. Der Patient klagt über atemabhängige Brustschmerzen. Das ist ganz wichtig, weil das häufig mal gefragt wird, wie kann ich denn die Lungenembolie vom Herzinfarkt abgrenzen? Zum Beispiel, weil hier die Schmerzen atemabhängig sind und beim Herzinfarkt eher nicht, genau. Es gibt Husten, möglicherweise auch mit blutigem Auswurf. Der hohe Druck in der Lunge, der führt dann auch zur Rechtsherzbelastung, weil das rechte Herz ja dagegen anpumpen muss, sodass es zur Tachykardie kommen kann, auch zur Hypotonie, also der Druck wird erstmal rausgenommen, weil zu viel Druck im rechten Herzen ist, Schwindel, Ohnmacht und Angstzustände. Es könnte vielleicht sogar eine Halsvenenstauung zu sehen sein. Und wenn das Herzzeitvolumen nicht mehr ausreicht aufgrund des Vorwärtsversagens, dann kann es zum Schock kommen. Ja, wie stellst du jetzt eine Lungenembolie fest? Kannst ja mal nachdenken. In der Anamnese ist es natürlich wichtig, nach den Risikofaktoren der tiefen Beinvenenthrombose zu fragen. Also wie vorhin bereits erwähnt. Auch bei der Inspektion könntest du dir die Beine im Seitenvergleich mal anschauen. Also zum Beispiel gibt es an einer Seite eine Umfangsvermehrung. Oder siehst du gestaute Halsvenen? Letztlich wird es in der Prüfung aber immer ein so starkes Geschehen sein, dass du eine klinische Verdachtsdiagnose stellen kannst, also anhand der Symptome. Was machst du, wenn du einen Beispielfall hast mit starken thorakalen Schmerzen und Atemnot? Du siehst vielleicht auch die Tachypnoe und eventuell auch eine Lippenzyanose. Genau, dann rufst du 112 und du spulst auf jeden Fall dein Notfallschema ab. Coaches, bitte Pause drücken und Notfallschema durchgehen. Was könntest du differenzialdiagnostisch denn noch im Kopf haben? Ja, genau, den Herzinfarkt. Auch der ist ein Notfall, also machst du mit 112 nichts falsch, denn es ist Eile angesagt. Dennoch gibt es jetzt für die Diagnostik noch einen wichtigen Laborparameter, den du kennen solltest, nämlich D-Dimere. Sie fallen an, wenn im Körper vermehrt Fibrin aufgelöst wird, also vor allem reaktiv bei Thromben. Ist dieser Wert erhöht, dann sagt es nur aus, dass es ein Thrombus sein könnte. Es könnten auch ganz viele andere Dinge dahinter stecken, wie zum Beispiel chronische Entzündungen. Allerdings andersrum ist es so, wenn die D-Dimere im Normbereich sind, dann kann eine Thrombose ausgeschlossen werden. Das nutzen wir jetzt, um eine kleine Verknüpfung und ein Fachwortspiel für die Fortgeschrittenen zu machen. Du kannst nämlich Folgendes auch mit den Schnelltests vergleichen, also zum Beispiel mit den Tests auf Covid-19 zum Beispiel. In diesem Zusammenhang wird manchmal nach Sensitivität und Spezifität gefragt. An die, die nach Hannover gehen, hier wird's besonders gern gefragt. Also, beginnen wir mit der Spezifität. Sie gibt bei einem Test die Wahrscheinlichkeit eines negativen Ergebnisses an, wenn der Patient gesund ist. Heißt also, der Test sagt, nein, der Patient ist nicht krank, also richtig, der Patient ist gesund. Anders ausgedrückt, je höher die Spezifität eines Tests ist, desto weniger falsch positive Ergebnisse gibt es. Machen wir es mal etwas anschaulicher anhand eines Beispiels. Wenn also die Spezifität zum Beispiel eines SARS-CoV-2-Tests bei 95% liegt, Ich gebe dir mal kurz Zeit zum Nachdenken. Dann werden von 100 gesunden Menschen 95 auch richtig als gesund erkannt. Es gibt also nur 5 falsch positiv Getestete. Die Dedimere haben eine geringe Spezifität. Das heißt, sie liefern häufig falsch positive Werte. Und deshalb kann ein positiver Wert nicht als Beweis für eine Thrombose gelten. Und nun noch die Sensitivität. Sie gibt die Wahrscheinlichkeit an eines positiven Ergebnisses. Wenn wir beim Beispiel bleiben, nun werden 100 Personen getestet, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Wenn der Test jetzt eine Sensitivität von zum Beispiel 97% hat, dann werden 97 richtig als infiziert erkannt. Und nur 3 werden fälschlicherweise als nicht infiziert erkannt, also 3 falsch negative. Bei den Dedimeren ist die Sensitivität sehr hoch. Das heißt, sie liefern selten falsch negative Werte, sodass dann bei Normalwerten davon ausgegangen werden kann, dass kein Thrombus vorliegt. Ja, also das jetzt nochmal so ein bisschen als Verknüpfung und als über den Tellerrand hinausschauen. Weitere Diagnostikverfahren, die in der Klinik angewandt werden bei Verdacht auf Lungenembolien, sind natürlich die Blutgasanalyse, denn der Gasaustausch ist ja je nachdem, wie viel der Lunge betroffen ist, behindert und somit sinkt dann auch letztlich der Sauerstoff und bildgebende Verfahren. Wie sieht die Therapie aus? In der Klinik wird eine Antikoagulation durchgeführt, damit sich das Gerinnsel auflöst. Und dann ist im Nachgang natürlich die Prophylaxe wichtig. Denn eine stattgehabte Lungenembolie ist ein Risikofaktor für eine weitere. Und zwar beträgt das Rezidivrisiko ohne Antikoagulation ca. 30%. Es werden deshalb weiter Antikoagulantien verabreicht für einige Monate. Außerdem, wenn der Grund eine Phlebothrombose war, dann natürlich Prophylaxe dieses Rezidivs, wie zusätzlich zum Beispiel zu den Antikoagulantien Kompressionsstrümpfe. Gut, damit haben wir die Lungenembolie abgeschlossen und du hast es für heute geschafft. Falls du noch Fragen hast, melde dich gern bei mir, schreib mir eine Mail, einen Kommentar bei YouTube oder eine Nachricht auf Instagram. Und wenn du mir noch nicht auf Instagram und YouTube folgst, dann hol es bitte jetzt nach, denn damit unterstützt du mich und die Wissensreise und du gibst noch mehr Menschen die Chance, uns zu finden und gemeinsam mit uns zu lernen. Und falls du die Wissensreise noch ein Stück mehr unterstützen möchtest, dann schau gerne auf Steady vorbei. www.steadyhq.com/wissensreise. Dort findest du verschiedene Pakete oder auch die Möglichkeit, dich kostenlos für den Newsletter anzumelden. Der kommt zwar nicht oft, aber wenn es Neuigkeiten gibt, dann verpasst du nichts mehr. In diesem Sinne, viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.